Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundesregierung und Opposition haben sich heute gegenseitig Versagen auf der ganzen Linie vorgeworfen. In der Generaldebatte zum Haushalt 2011 dominierten im Bundestag die scharfen Töne. SPD, Linkspartei und Grüne hielten der Koalition vor, sie bediene vor allem Lobbyinteressen. SPD-Chef Diestel warf Kanzlerin Merkel vor, ihr fehle jede Vorstellung von Gemeinwohl. Merkel konterte, die Opposition habe kein Zukunftskonzept. Ihre Regierung habe die Weichen für den Weg aus der Wirtschaftskrise gestellt.
Sie musste ihre Politik heute auf den Punkt bringen. Generaldebatte im Bundestag. Der SPD-Chef eröffnete den Schlagabtausch mit einer geharnischten Attacke. Diese Regierung mache sich zum Handlanger der Großkonzerne. Scharf kritisierte er insbesondere die Atom- und Gesundheitspolitik sowie die Vergünstigungen für Hoteliers. Sein Urteil über diese Koalition:
Wer sie unter Druck setzt, der bekommt, was er will. Und wer keine Lobby hat, der bleibt auf der Strecke. Das ist das Markenzeichen Ihrer Regierung. Und dieses Stigma, Frau Bundeskanzlerin, werden Sie auch mit diesem Haushalt nicht mehr los.
Die Kanzlerin reagierte ihrerseits kämpferisch und konfrontativ wie selten, teilte kräftig aus an die Adresse von SPD und Grünen für deren gemeinsame Regierungsjahre. Ihre eigene Bilanz fiel, trotz Umfragetiefs und internen Streits, äußerst positiv aus.
Als ich vor knapp 5 Jahren Bundeskanzlerin wurde, nach 7 Jahren Rot-Grün, da lag die Arbeitslosigkeit bei fast 5 Millionen. Heute sind es knapp über 3, vielleicht unterschreiten wir die 3. Das ist der Erfolg der Arbeit, meine Damen und Herren, und auch der Erfolg der Arbeit der christlich-liberalen Koalition.
Blanke Empörung. Die Opposition stellte klar, dies sei nicht allein das Verdienst von Schwarz-Gelb. Und sie beharrte unisono auf ihrem Generalvorwurf. Soziale Schieflage, fatale Ungerechtigkeit, das sei das Kennzeichen von Merkels Regierungspolitik.
Sie sind keine Kanzlerin der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie sind die Bundeskanzlerin der Bankenlobbyisten, der Pharmalobbyisten, der Lobbyisten der privaten Krankenversicherung. Und nun in einem kaum vorstellbaren Ausmaß auch der Atomlobbyisten.
Mehr noch.
Sie nehmen es bei denjenigen, die am wenigsten haben, und lassen diejenigen, die es im Überschuss haben, schön in Ruhe.
Dagegen verwehrte sich die Koalition so.
Natürlich ist dieser Haushalt sozial ausgewogen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Niveau der sozialen Sicherung liegt immer noch über dem der rot-grünen Regierungszeit.
Es war eine der schärfsten Parlamentsdebatten seit langem und sie zeigte, die Gräben zwischen Regierung und Opposition sind derzeit tiefer denn je.
Die Atompläne der Bundesregierung haben heute für eine weitere Überraschung gesorgt. Bundesumweltminister Röttgen war in die Verhandlungen über den umstrittenen Vertrag mit den Energiekonzernen nicht eingebunden. Das teilte Röttgen in einer Sondersitzung des Umweltausschusses mit. Bei den Verhandlungen sei es nicht um Fragen gegangen, für die er zuständig sei.
Der Umweltminister würde lieber über das Energiekonzept als Ganzes reden. Doch die Opposition interessiert sich nur für den sogenannten Geheimvertrag. Darin regeln Regierung und Energiekonzerne nicht nur die Laufzeitverlängerung, sondern deckeln auch die Kosten für die Sicherheitsnachrüstung. Vor dem Umweltausschuss räumt der Minister ein, er war nicht bei den nächtlichen Verhandlungen dabei. Nicht akzeptabel, findet die Opposition.
Dass der für Reaktorsicherheit zuständige Minister nicht an den Verhandlungen beteiligt ist um die Restlaufzeiten, ist schlechterdings unvorstellbar. Das ist ein schwerwiegender Eingriff in das Ressortprinzip.
Doch Röttgen findet den Vertrag in Ordnung, sagt er, denn dieser behandle nur die finanziellen Aspekte. Sicherheit sei für die Regierung nicht verhandelbar.
Hier geht es nur um Gewinnabschöpfung. Darum war immer klar, Kanzleramt und Finanzministerium machen das. Und das haben wir auch so angekündigt und dann auch gemacht.
Kritik kommt auch aus den eigenen Reihen. Bundestagspräsident Lammert hätte ein Gesetz dem Vertrag mit den Versorgern vorgezogen. Und er warnt, gerade weil das Energiekonzept länger als eine Wahlperiode halten soll, gehe es nicht ohne Bundesrat.
Unter dem Gesichtspunkt bin ich persönlich skeptisch, ob es klug ist, die Länder aus ihrer Mitverantwortung zu entlassen und dies alleine in der Zuständigkeit des Bundestages zu entscheiden.
Bis vor kurzem hatte der Umweltminister das auch so gesehen. Doch will er sich an die Einschätzung von Innen- und Justizministerium halten. Und die laute: nicht zustimmungspflichtig.
Die Europäische Union will künftig den Handel mit riskanten und schwer durchschaubaren Finanzprodukten stärker kontrollieren. Die EU-Kommission beschloss heute in Brüssel entsprechende Verordnungen. Sie sehen strengere Regeln für sogenannte Derivate-Geschäfte sowie für Leerverkäufe vor. Die EU möchte so verhindern, dass erneut eine einzelne Firmenpleite das gesamte Finanzsystem ins Wanken bringt. Heute vor 2 Jahren hatte der Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers die Weltfinanzkrise ausgelöst.
Lehman Brothers sind pleite, es lebe Barclays Capital. In diesem Gebäude am New Yorker Times Square saß die Bank, mit deren Pleite genau heute vor 2 Jahren die Finanzkrise begann. Außer dass nun Barclays statt Lehman über die Leuchtreklame flimmert, hat sich nicht viel geändert. Und auch von den Mitarbeitern, die einst ihre Kisten nach draußen trugen, arbeiten viele wieder hier. Für eine neue Firma aber im alten Geschäft. Dass die Finanzwelt zumindest in Europa nun einen engeren Rahmen bekommt, dafür will er sorgen. EU-Binnenmarktkommissar Barnier präsentierte heute strengere Regeln für den Handel mit sogenannten Derivaten. Gigantische 600 Billionen Dollar werden da umgesetzt. 600.000 Milliarden Dollar. Und wir wissen nicht mal, wer da was handelt. Wir wissen nur, es ist ein höchst riskantes Geschäft. Dabei können Derivate sinnvoll sein. Fluggesellschaften etwa sichern sich mit ihnen gegen steigende Kerosinpreise ab. Die Airline hat dann Planungssicherheit. Der Herausgeber des Derivats kassiert eine Gebühr und trägt das Risiko. Doch von solchen echten Geschäften hat sich die Realität in den Handelsräumen weit entfernt. Meist handeln nur noch Banken untereinander. Der jährliche Umsatz ist 10-mal höher als der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die auf der Welt produziert werden. Um diesen Markt besser kontrollieren zu können, plant die EU nun, dass viele solcher Geschäfte nur noch über sogenannte Clearingstellen abgewickelt werden und nicht mehr quasi im Hinterzimmer. Zudem soll jedes Geschäft registriert werden und es müssen Sicherheiten hinterlegt werden für den Fall, dass etwas schief geht. Mehr Transparenz, ja, doch vor klaren Verboten schreckt die EU-Kommission zurück. Jedes Derivategeschäft, das bisher erlaubt war, bleibt es auch in Zukunft. Am Jahrestag der Lehman-Pleite will die EU signalisieren, wir tun was. Dass es der 2. Jahrestag ist, zeigt, es geht ziemlich langsam.
Im Streit um Gebiete und Rohstoffe in der Arktis wollen die früheren Kontrahenten Russland und Norwegen künftig zusammenarbeiten. Beide Länder einigten sich heute auf eine gemeinsame Seegrenze im Nordpolarmeer und auf eine Kooperation beim Erschließen von Rohstoffen. In dem Gebiet in der Barentssee, das etwa halb so groß wie Deutschland ist, werden riesige Gas- und Ölvorkommen vermutet.
Ende eines 40-jährigen Grenzstreits. Mit ihren Unterschriften besiegelten Russland und Norwegen den Verlauf der Grenzen zwischen Barentssee und Polarmeer. Ein historisches Abkommen zur Wahrung der Interessen beider Seiten. Das Wichtigste ist die Lösung der Fragen, die jahrzehntelang offen waren. Jetzt können wir gemeinsame Aufgaben lösen und wirtschaftliche Projekte angehen. Der Vertrag regelt die Abgrenzung der Gewässer und die Zusammenarbeit in der Barentssee. Den Skandinaviern werden 175.000 Quadratkilometer fischreiches Gewässer zugesprochen. Für die Russen bedeutet der Vertrag vor allem eines: Sicherheit bei der Erschließung der arktischen Gewässer. Denn dort werden enorme Öl- und Gasvorkommen vermutet. Experten schätzen, dass dort fast ein Viertel der Weltreserven lagern. Um da ranzukommen, sind die Russen auch auf die technische Hilfe der Norweger angewiesen. Schon seit Jahren herrscht Goldgräberstimmung im arktischen Meer und die Arktis-Anrainerstaaten streiten über die Grenzverläufe unter dem Eis. Vor 3 Jahren rammte Russland schon mal medienwirksam eine Flagge in den Meeresboden. Gas und Öl hier unten gehören uns, so die Botschaft an die Welt.
Für Russland ist dieser Vertrag ein großer Erfolg. Jetzt können Förderprojekte für Gas und Öl ohne diplomatischen Ärger mit Norwegen begonnen werden. Und die Russen können dabei sogar auf die technische Hilfe der Norweger hoffen. So positioniert sich Russland auch zukünftig als wichtiger Rohstofflieferant im globalen Wettbewerb.
Mit großem diplomatischen Aufwand bemühen sich die USA derzeit, die Nahost-Friedensgespräche voranzubringen. Außenministerin Clinton sagte in Jerusalem, Israelis und Palästinenser hätten damit begonnen, Kernfragen des Nahostkonflikts anzupacken.
Kein Wort über den Stand der Dinge. US-Außenministerin Clinton, Premierminister Netanyahu und Palästinenser Präsident Abbas gaben sich heute auch in Jerusalem wortkarg. Seitdem gestern die neue Verhandlungsrunde in Ägypten begonnen hat, dringt nichts Wesentliches nach außen. Ein gutes Zeichen? Immerhin, am Morgen, als Clinton Staatspräsident Peres ihre Aufwartung machte, lobte sie Präsident Abbas und Premier Netanyahu. Sie reden Klartext und verhandeln über die entscheidenden Fragen, über die man nur von Angesicht zu Angesicht reden kann. Eine der entscheidenden Fragen: Wird der Siedlungsbaustopp über den 26. September hinaus verlängert? Israel sagt nein, die Palästinenser bestehen darauf. Eine salomonische Lösung könnte sich anbahnen, behaupten Beobachter. Man baut nicht, obwohl der Baustopp offiziell nicht verlängert wird. Die islamistische Hamas zumindest versuchte heute erneut, die Friedensgespräche zu torpedieren. Mehrere Qassam-Raketen und Mörsergranaten wurden auf Israel abgefeuert. Israel bombardierte daraufhin Ziele in Gaza. Die USA haben eine heikle Aufgabe. Sie müssen einerseits Palästinenser und Israelis massiv unter Druck setzen, damit die Verhandlungen nicht gleich wieder platzen. Andererseits ihnen dabei helfen, Kompromisse zu finden, bei denen weder Ministerpräsident Netanyahu noch Palästinenserpräsident Abbas ihr Gesicht verlieren. Eine diplomatische Meisterleistung ist hier von den USA gefragt, damit der Friedensprozess vorankommen kann.
Erwachsene Kinder müssen ihre pflegebedürftigen Eltern finanziell unterstützen, und zwar auch dann, wenn sie früher unter einer psychischen Erkrankung des Vaters oder der Mutter sehr gelitten haben. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verpflichtete heute einen Mann, für die Heimkosten seiner Mutter aufzukommen.
Ob Volker Paul sein eigenes Haus, vor einem Jahr gebaut, noch halten kann, er weiß es nicht. Vor fast 30 Jahren brach der Kontakt zu seiner Mutter ab. Trotzdem muss er jetzt fast 40.000 Euro für ihre Pflege rückwirkend zahlen. Dabei habe ihm seine Mutter so gut wie nichts gegeben. Bereit zu zahlen war er daher nicht.
Wenn ich keine Qualität erlebt habe, kann ich nicht geben. Und ich bin auch nicht bereit zu geben dann. Vor allen Dingen nicht, wenn ich sehe, dass da also so ein langer Zeitraum zwischenliegt, wo überhaupt kein Kontakt bestand. Ich wusste noch nicht mal, dass die Frau noch lebt.
Für die Bundesrichter kein Grund, den Sohn von Unterhaltszahlungen zu befreien, auch wenn die Mutter psychisch krank und oft in der Klinik war. Ihre Urteilsbegründung zur Krankheit:
Das beruht auf einer schicksalhaften Entwicklung. Ein kranker Mensch kann das nicht schuldhaft tun.
Die Stadt Gelsenkirchen habe ihren Anspruch nicht verloren. Sie habe ihr Recht innerhalb eines Jahres geltend gemacht, so die Bundesrichter. Eine unbillige Härte in den Unterhaltszahlungen sahen sie daher nicht.
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs dürfte für die Zukunft von großer Bedeutung sein bei einer immer älter werdenden Bevölkerung. Die Bundesrichter betonen, dass das Gesetz die familiäre Solidarität fordere. Daher sei es nur in extremen Ausnahmefällen zulässig, die Unterhaltslasten auf den Staat abzuwälzen. Im Klartext: Kinder zahlen für ihre Eltern.
Tausende Hausärzte haben heute gegen Reformpläne von Gesundheitsminister Rösler demonstriert. Zahlreiche Praxen blieben geschlossen. Wie hier in Essen protestierten die Mediziner gegen eine Änderung der Hausarztverträge. Darin verpflichten sich die Ärzte, für die Patienten eine Art Lotsenfunktion auszuüben und diese, wenn nötig, an Spezialisten zu überweisen. Dafür erhalten sie mehr Geld als andere Hausärzte.
Für rund 1,2 Milliarden Euro baut der Chip-Hersteller GlobalFoundries seinen Standort Dresden aus. Heute wurde der Grundstein für einen neuen, rund 10.000 Quadratmeter großen Reinraumkomplex gelegt. In etwa einem Jahr soll dort die Produktion beginnen. Mit mehr als 1.200 Firmen ist Dresden der größte europäische Standort im Bereich der Mikroelektronik.
Und hier die Lottozahlen. 1, 29, 31, 32, 41, 43, Zusatzzahl 25, Superzahl 4. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 5, 7, 1, 1, 3, 3, 0. Und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 9, 2, 3, 9, 6, 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und hier noch eine kleine Berichtigung. In unserer Meldung zur Generaldebatte im Bundestag musste es natürlich heißen: SPD-Chef Gabriel. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 16. September.
Wolken eines Tiefs sorgen dafür, dass es an den Alpen regnet. Außerdem lenkt das Tiefschauer in den Norden Deutschlands. In der Nordhälfte regnet es heute Nacht zeitweise. An der See sind auch einzelne Gewitter dabei. Auch an den Alpen regnet es, sonst ist es im Süden trocken. Morgen mal Sonne, mal Wolken, vor allem in der Nordhälfte Schauer, an den Küsten einzelne Gewitter. An der Nordseeküste sind zu Beginn der Nacht orkanartige Böen möglich. Es gelten Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Am Tag im Norden frischer bis starker Wind, dort sowie auf den Bergen sind Sturmböen mit dabei. Heute Nacht 7 bis 12 Grad, am Tag dann 14 Grad im Sauerland und 20 Grad am Oberrhein. Am Freitag gibt es die größten Chancen auf Sonne im Südwesten, in der Nordhälfte Schauer, an der Ostsee ist es sehr windig. Am Samstag im Norden einzelne Schauer, sonst ist es freundlich, ganz im Süden später Regen. Auch am Sonntag regnet es an den Alpen ab und an, im Norden einzelne Schauer und in der Mitte ist es recht freundlich.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23 Uhr. Darin Röttgens Rolle beim Atomvertrag, Fragen von Susanne Holst an den Bundesumweltminister. Außerdem radikal und heiter Margarete Mitscherlich über das Altern.